Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Neben dem regulatorischen und neben dem Prüfverfahren kann ich jedem Hersteller, der sich auf den Weg zur DIPA machen will, nur empfehlen, ganz nah auch mit den pflegebedürftigen Personen und alle an der Pflege Beteiligten zusammenzuarbeiten. Die ambulante Pflege ist keine Laborsituation. Dort eine Studie durchzuführen, ist wirklich herausfordernd. Und das gelingt auch nur, wenn man auch da wirklich im intensiven Austausch ist.
Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin E. Heute tauchen wir nochmal in die Pflege ein. Auch hier gibt es immer mehr digitale Lösungen. Perspektivisch sollen zum Beispiel digitale Pflegeanwendungen, sogenannte DIPAs, in die Versorgung kommen. Das sind Apps oder Anwendungen, die Pflegebedürftige nutzen können oder auch für die Interaktion mit den Pflegenden nützlich sind. Ähnlich wie bei den DIGAs, den digitalen Gesundheitsanwendungen, die ja schon auch Teil der Versorgung sind, sollen die DIPAs auch in einem Verzeichnis gelistet sein und durchlaufen dafür ein Antragsverfahren. In diesem Jahr, so die Aussicht, sollen die ersten DIPAs geben und die können sich lassen sich dann auch erstatten. Ich spreche heute mit Minja Ettrich von Lindera. Das Unternehmen hat eine App entwickelt zum Thema Sturzprophylaxe. Ein Thema, was auch für den Bereich der Pflege relevant ist. Über die Anwendung wollen wir gleich sprechen, aber auch über das Thema DIPA an sich. Erstmal hallo Frau Ettrich, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Ja, hallo Frau Schlesinger und vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Bevor wir gleich thematisch auf Ihre App eingehen von Lindera, würde ich gerne etwas allgemeiner über das Thema DIPA sprechen. Sie sind ja absolute Expertin. Sie leiten beim Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung den DIPA-Arbeitskreis. DIPAs sind jetzt ja noch ein relativ junger Bereich und vielen vielleicht auch noch nicht so bekannt. Worin sehen Sie denn den großen Nutzen von DIPAs für die Versorgung?
Ja, also der große Nutzen liegt vor allem darin begründet, dass wir es gerade in der ambulanten Pflege mit, ja, ich glaube, über den demografischen Wandel müssen wir nicht sprechen, aber es gibt viele Probleme, viele Lücken in der ambulanten Pflege, die dadurch bedingt sind, dass wir eine zunehmende Anzahl an pflegebedürftigen Personen haben, bei gleichzeitig immer sinkender Anzahl an Fachkräften. Und ich glaube, dass digitale Lösungen eine Antwort sein werden, Versorgungslücken begegnen zu können. Und genau, bei sinkenden Fachkräftezahlen, bei steigender Pflegebedürftigkeit, aber wirklich die Qualität in der Pflege unterstützen können.
Können wir das Ganze mal vielleicht ein bisschen konkreter fassen? Was sind das denn für Bereiche, die DIPAs abdecken? Wir können ja gerne auch kurz auf Ihre Anwendung eingehen, aber vielleicht auch gerne mal ein allgemeines Spektrum von generellen Themen vorstellen, die in den Bereich der DIPA fallen.
Ja, sehr gerne. Also laut Rechtsverordnung liegt der Nutzen ganz klar darin, dass eine DIPA immer das Ziel hat, von Minderung der Beeinträchtigung, der Selbstständigkeit von pflegebedürftigen Personen oder einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigen entgegenzuwirken. Das ist ganz klar nach der Rechtsverordnung. Und ein Nutzen kann in den Bereichen der Pflegebedürftigkeit erbracht werden. Dazu gehört zum Beispiel Mobilität oder Kognition, kommunikative Fähigkeiten. Da fallen wir klar in den Bereich der Mobilität, dadurch, dass wir Stütze verhindern und Mobilität erhalten. Es kann aber auch in den Bereichen, also Unterstützung bei der Haushaltsführung, ein Nutzen erbracht werden. Wichtig ist aber immer, dass es generell der Stabilisierung der häuslichen Pflegesituation gilt. Und die DIPA kann alleine von pflegebedürftigen Personen oder in Interaktion mit an der Pflege Beteiligten genutzt werden. Das heißt, zum Beispiel können auch Angehörige oder sonstig ehrenamtliche Pflegende mit an der Nutzung beteiligt sein, solange die häusliche Pflegesituation stabilisiert wird. Und es können auch zugelassene Pflegedienste dadurch durch die Erbringung ergänzender Unterstützungsleistungen mit an der Nutzung der DIPA beteiligt sein.
Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also es sind ja dann auch ältere Menschen, die DIPAs dann nutzen. Wie wird so eine DIPA dann eingeführt?
Ja, ich glaube, das kann ganz unterschiedlich sein. Auf der einen Seite kann die können die Pass von den pflegebedürftigen Personen selbst genutzt werden, können aber genauso in Interaktion beispielsweise mit Angehörigen oder sonstig an der Pflege Beteiligten eingesetzt werden. Zum Beispiel ist, und das ist auch ein großer Unterschied, Sie sprachen es eben an im Vergleich zur DiGA, hier hat der Gesetzgeber verstanden, dass vielleicht nicht jede pflegebedürftige Person die DiPA von Anfang an selbst nutzen kann. Und so sind im DiPA-Gesetz auch sogenannte ergänzende Unterstützungsleistungen berücksichtigt. Bedeutet, nicht nur die DiPA kann finanziert werden über die Pflegekasse, sondern auch mögliche Unterstützungsleistungen von Pflegediensten. Das heißt, pflegebedürftige Personen haben auch Anspruch darauf, Unterstützung von einem Pflegedienst zu bekommen bei der Umsetzung von DiPA. Und das ist refinanzierbar für Pflegedienste über die ergänzenden Unterstützungsleistungen. Das heißt also zusammengefasst, können DiPAs von den pflegebedürftigen Personen selbst oder in Interaktion mit anderen genutzt werden.
Dann schauen wir doch jetzt mal auf eine ganz konkrete Anwendung, auf die Lindera-Anwendung, eine Mobilitätsanalyse bietet sie. Wie genau funktioniert die App im Einsatz und was ist konkret der Nutzen?
Also mit der Lindera-Mobilitätsanalyse wollen wir gezielt das Sturzrisiko von pflegebedürftigen Personen senken, um damit die Mobilität zu erhalten. Und das tun wir, indem wir ganz gezielt alle möglichen Sturzrisikofaktoren identifizieren. Ganz einfach bedeutet das, wir haben in der App zwei Teile. Ein kurzes Video vom Gang der pflegebedürftigen Person. Dort werden Gangparameter errechnet, die möglicherweise auf ein Sturzrisiko hinweisen. Und ansonsten werden alle anderen Fragen, die auch im Expertenstandard Sturz von Relevanz sind, also alle anderen Risikofaktoren, in einem Fragebogen erfragt. Und daraus ergibt sich dann ein ganzheitliches Bild. Und die pflegebedürftige Person bekommt eine ausführliche Beschreibung aller Sturzrisikofaktoren und bekommt direkt Maßnahmeempfehlungen mitgeliefert. Also zum einen, was können Sie tun, um das Sturzrisiko zu senken und die Mobilität zu erhalten? Und darin liegt also auch der pflegerische Nutzen, Sturzrisiko zu reduzieren und die Mobilität zu erhalten.
Gehen wir jetzt noch mal einen Schritt zurück und schauen auf den Prozess dahinter. Lindera durchläuft gerade das Antragsverfahren zur DiPA. Wie genau läuft das ab? Wie funktioniert das?
Genau, also anders als bei der DiGA beispielsweise, wo es ja ein Erprobungsjahr gibt und man, während man schon in der Versorgung ist, die Studie zum Nachweis, ich glaube, da ist der klinische Nutzen und der pflegerische Nutzen, gibt es dieses Erprobungsjahr bei der DiPA nicht. Bedeutet, vor dem ganzen BfArM-Prozess haben wir einmal ein Beratungsgespräch mit dem BfArM geführt. Das empfiehlt sich auch wirklich, um im Vorhinein mit dem BfArM mal zu schauen, wie wollen wir die Studie aufbauen, was ist die Anwendung, wie wollen wir auch den pflegerischen Nutzen nachweisen. Das haben wir also auch gemacht. Einmal in ein Beratungsgespräch zu gehen und dann ging es wirklich darum, auch die Studie zum Nutzennachweis zu machen. Weil jede DiPA muss einen pflegerischen Nutzen aufweisen. Das haben wir also auch gemacht, haben die Studie gemacht und nach Auswertung der Ergebnisse sind wir dann ins Antragsverfahren gegangen. Das läuft über ein Portal beim BfArM. Dort kann man den Antrag stellen zur Zulassung. Alle wichtigen Informationen werden dort angegeben, inklusive der Informationen zum pflegerischen Nutzen. Daraufhin prüft das BfArM die Vollständigkeit des Antrages, kommt gegebenenfalls noch mit Nachfragen auf die Hersteller zurück. Und wenn alle Nachfragen beantwortet worden sind, die Vollständigkeit formal bestätigt worden ist, beginnt das dreimonatige Prüfverfahren, in dem das BfArM dann alle zugesandten Informationen auswertet, gegebenenfalls auch Nachfragen stellt. Und nach 3 Monaten ist das Verfahren abgeschlossen. Und ja, das ist die Phase, in der wir gerade befindlich sind.
Jetzt sind Sie ja sehr nah auch an den Prozessen dran. Wie nehmen Sie die Kommunikation wahr? Werden Sie als Unternehmen auf diesem Weg gut mitgenommen? Was für ein Aufwand steckt auch dahinter? Wie nehmen Sie das da wahr?
Also wir nehmen das als sehr gut wahr. Wir sind im engen Austausch auch mal gewesen mit dem BfArM gerade zu Beginn. Im Beratungsgespräch haben wir eine große Offenheit für, ja, Diskussion, Austausch empfunden und ebenso auch zwischendurch. Also ich glaube, für uns alle ist das komplett neu. Für uns, aber ja auch fürs BfArM. Es gibt aktuell noch keine DiPA, die gelistet ist. Es gibt, glaube ich, noch keine DiPA, die so weit im Prüfverfahren ist. Und da merkt man wirklich eine Offenheit für den Austausch. Also von beiden Seiten, dass man immer noch die Möglichkeit hat, Nachfragen zu stellen, zu schauen, sind wir da auf dem richtigen Weg, ist alles so, wie es gedacht ist im Antragsverfahren. Und da erleben wir eine große Offenheit für Gespräche.
Also durchaus auch noch im Lernprozess. Haben Sie denn Tipps auch für andere, die sich auf dem Weg zu einer DIPA machen möchten? Sie lernen ja jetzt auch mit und haben ja vielleicht auch noch Tipps, die Sie weitergeben können.
Ja, absolut. Also ich glaube, man kann da zwei Seiten sehen. Das eine auf dem Weg zur DIPA ist das Prüfverfahren. Da reden wir rein von der regulatorischen Seite mit dem BfArM. Und da ist man wirklich gut beraten, auch in die Beratungsgespräche mit dem BfArM zu gehen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also wirklich vorab ins Gespräch zu gehen, die Studie, wie man sie plant, zum Nachweis des pflegerischen Nutzens vorab mit dem BfArM zu besprechen, mögliche offene Fragen noch zu klären, um sich einfach optimal später auf das Antragsverfahren auch vorzubereiten. Eben gerade aufgrund dessen, dass es kein Erprobungsjahr gibt und man direkt mit vollen Evidenzen ins Prüfverfahren gehen muss. Das würde ich empfehlen und auch wirklich offen auf das BfArM zuzugehen bei Fragestellungen, da eng im Austausch zu bleiben und gut zu schauen und immer wieder zu überprüfen, ist das, was wir uns vorstellen und das, womit wir auch in den Nutzennachweis gehen wollen, wirklich umsetzbar, auch im Sinne des Nutzennachweises. Auf der anderen Seite ganz klar, neben dem regulatorischen und neben dem Prüfverfahren, kann ich jedem Hersteller, der sich auf dem Weg zur DIPA machen will, nur empfehlen, ganz nah auch mit den pflegebedürftigen Personen und alle an der Pflege Beteiligten zusammenzuarbeiten. Das merken wir immer wieder, also die ambulante Pflege ist keine Laborsituation. Dort eine Studie durchzuführen, ist wirklich herausfordernd. Und das gelingt auch nur, wenn man auch da wirklich im intensiven Austausch ist und schaut, wie schaffen wir es zum einen diese Studiensituation, aber auch im Endeffekt ganz neue digitale Hilfsmittel in die Versorgung zu bringen. Und das geht nur, wenn wir wirklich mit allen an der Pflege Beteiligten im engen Austausch stehen und gemeinsam die Prozesse dahinter und Strukturen aufbauen.
Okay, vielen Dank. Das sind, denke ich, auch nochmal wertvolle Tipps, auch für andere Hersteller in diesem Bereich. Ich danke Ihnen, Frau Ettrich, für das Gespräch und wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Erfolg noch weiterhin auf dem Weg zur DIPA.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.